Deutschlandfunk Kultur. Gespräche und Musik zu Heiligabend.
Und dazu begrüßt Sie ganz herzlich Anne-Françoise Weber. Die ganze Welt feiert heute Heiligabend. Nein, das stimmt natürlich nicht, das wissen Sie auch. Auch wenn Sie, viele von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wahrscheinlich jetzt in den letzten Vorbereitungen rund um den Tannenbaum sind. Aber natürlich feiern nicht mal alle Menschen christlichen Glaubens am 24. oder in der Nacht von den 24. auf den 25. die Geburt Jesu Christi. Denn es gibt ja die orthodoxen Kirchen, in denen ein anderer Kalender gilt. Und dann gibt es auch in Deutschland Menschen, die kein Weihnachten feiern, weil sie einen anderen Glauben haben oder weil sie mit der christlichen Tradition, vielleicht auch mit Religion überhaupt, gar nichts anfangen. Und wenn wir jetzt mal ins Geburtsland Jesu schauen, das ist ja immerhin die Hauptperson an Weihnachten, dann sehen wir, dass diejenigen, die Weihnachten feiern, dort ganz eindeutig in der Minderheit sind. Israels Bevölkerung ist ja nun zum allergrößten Teil jüdisch und in den Palästinensergebieten leben vor allem Muslime. Wie sich da nun in der christlichen Minderheit Weihnachten feiern lässt, auch darüber will ich mit meinen Gästen sprechen. Wir zeichnen nämlich diese Sendung im ARD-Studio in Tel Aviv auf. Und ich freue mich sehr, dass ich zwei Gäste für diese Sendung habe, die mit mir ganz mühelos zwischen Tel Aviv und Berlin, zwischen Israel, Palästina und Deutschland hin und her fliegen werden und mit mir gemeinsam über unser Thema, über das Leben, Glauben und Feiern in der Minderheit nachdenken können. Da ist zum einen Dani Kranz, Anthropologin und vom Deutschen Akademischen Austauschdienst entsandte Professorin an der Ben-Gurion-Universität in Beersheba im Süden Israels. Herzlich willkommen, Frau Kranz.
Danke Ihnen.
An Sie zum Einstieg eine ganz kurze Frage. Sie sind in einer jüdisch-säkularen Familie in Deutschland aufgewachsen. Hatte Weihnachten da als Fest der Mehrheitsgesellschaft irgendeine Bedeutung?
Ich habe auch zwei katholische Großeltern, also von daher ja. Und ich denke auch, dass die Mehrheit der den Rahmen der Halacha, also das jüdische Religionsgesetz, fallenden Mitglieder meiner Familie sich überhaupt nicht oder nur teilweise als jüdisch verorten würden. Ja, Weihnachten hat auf jeden Fall eine Rolle gespielt und es war hauptsächlich die absolut atheistische Mutter meines Vaters, die Kölner Katholikin war, die mir damit immer sehr viel Freude bereitet hat. Die hat nämlich die traditionellen Nikolausteller und den traditionellen Weihnachtsteller für mich aufbereitet. Und da war sehr wenig Schokolade, aber sehr viele Nüsse und Mandarinen drauf.
Wunderbar. Na, da klingt schon an, dass das mit der Minderheit und der eigenen Einordnung in eine Minderheit und der Zuschreibung von außen in eine Minderheit eine ganz schön komplizierte Sache ist. Da werden wir, glaube ich, noch dazu kommen. Aber erstmal zu meinem zweiten Gast, das ist Pater Nikodemus Schnabel. Er ist Benediktinermönch an der Dormitio-Abtei in Jerusalem und er ist seit einigen Monaten Beauftragter für die Migranten und Asylsuchenden des lateinischen Patriarchen von Jerusalem, also auch von Berufswegen mit Minderheiten befasst. Herzlich willkommen, Pater Nikodemus.
Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
Sie brauche ich nun nicht zu fragen, ob Ihnen Weihnachten etwas bedeutet, aber gab es an all den Heiligabenden, die Sie jetzt schon in Jerusalem und Bethlehem gefeiert haben, mal so einen Moment, wo Sie gedacht haben, ach ja, stimmt, den meisten hier ist ja der 24., 25. Dezember völlig egal.
Das wird mir jedes Jahr aufs Neue bewusst. Wenn der 24., 25. nicht auf den Schabbat fällt, also quasi Freitag, Samstag, dass auch die jüdische Mehrheitsbevölkerung Israel frei hat, sind das ganz normale Werktage und wir gehen ja in der Nacht immer nach Bethlehem und wenn das, wie gesagt, unter der Woche ist, dann kommen uns halt in dieser heiligen Nacht Kehrmaschinen, Reinigungsmaschinen und die Müllabfuhr entgegen, also Werktag pur.
Wir sollten jetzt doch mal sagen, dass wir hier jetzt gerade nicht am 24. Dezember sitzen, sondern ein paar Wochen vor Weihnachten. Diese Sendung ist voraufgezeichnet. Damit wir uns jetzt aber auch mal alle auf Weihnachten einstimmen, hören wir einen Song von Scott Bradleys Postmodern Jukebox. Und da könnte Ihnen so manches bekannt vorkommen. Perfect light. Die drei Könige auf dem Weg nach Bethlehem, geleitet von einem Stern, das wurde da besungen. Pater Nikodemus Schnabel, Sie haben es schon erwähnt, Sie gehen in der Heiligen Nacht vom 24. auf den 25.12. zu Fuß nach Bethlehem. Warum tun Sie das und mit wem tun Sie das?
Ja, es ist eine lange Tradition, die immer mehr angewachsen ist. Also erstmal, ich glaube, wir haben die ungewöhnlichste Weihnachtsfeier, die man sich überhaupt ja denken kann aus europäischer Perspektive, weil wir feiern erstmal am 24. um Mitternacht mit einer Gemeinde, die, ich sag mal, zumindest 90%, wenn nicht noch mehr, aus Juden besteht, die einfach aus Neugier heraus, weil sie natürlich mitbekommen, weltweit ist Weihnachten Thema, nur in Israel interessiert es halt keinen, dass sie sagen, na gut, die Domitio, schöne Kirche, es gibt Weihrauch, es gibt Chor, wir Benediktiner haben ja auch eine schöne Liturgie, einfach mit uns feiern. Das heißt, dann haben wir irgendwann die Morgenstunden gegen 2 Uhr, wir haben Frühstück für alle und dann segnen wir eine Rolle mit Namen. Das sind Menschen, viele sagen, ja, es gibt einfach für mich das erste Weihnachten ohne meine Kinder, das erste Weihnachten ohne meine Partnerin, meinen Partner. Vielleicht auch viele Fragen, dass wir immer schon Menschen hatten, die sagen, könnt ihr für mich beten an Weihnachten? Diese Aktion haben wir mittlerweile offiziell gemacht. Wer will, kann uns Namen nennen. Das sind über 100.000 Namen jedes Jahr. Wir haben das auch mit einer Spendenaktion verbunden. Und mit dieser Rolle gehen wir dann mit unseren Studierenden und, sag mal, den paar Christen, die halt auch problemlos über die Grenze nach Bethlehem kommen. Nach Bethlehem sind 10 Kilometer, ungefähr 2 Stunden. Und wir kommen dann an in den frühen Morgenstunden, so gegen 4:30. Da empfängt uns in der Regel der Muezzin in Bethlehem und gehen dann in die Geburtsbasilika an den Stern, legen dort die Rolle nieder und beten dann das Morgenlob in Bethlehem. Und was ich halt wirklich so erfrischend finde, mein Weihnachten besteht zuerst mit einer riesigen Gruppe aus jüdischen Menschen, die mit uns feiern, dann auf dem Weg an ja, Reinigungsmaschinen, der Müllabfuhr und auch vielen Gastarbeitern, die halt stehen, gerade in dieser frühen Morgenstunde dort eben Reinigung machen. Dann gehen wir durch die Mauer, durch die Absperranlage nach Bethlehem, sehen dort die Palästinenser, die warten, dass sie nach Israel reinkommen und dann halt wirklich sagt der Muezzin, der uns empfängt. Also es hat eine ganz eigene Sache, die hat nichts von Romantizismus, die hat nichts von ach nett. Aber ich finde, sie hat so richtig real life, das ist das echte Leben. Und ich meine, wir feiern ja als Christen, dass Gott Mensch wurde. Und das spürt man in dieser Nacht. Mehr Mensch sein geht nicht.
Frau Kranz, wir hatten uns im Vorgespräch darüber unterhalten. Sie meinten, ach, Bethlehem, das wissen auch in Deutschland eigentlich nicht mehr so richtig viele, warum Bethlehem wichtig ist, was da Weihnachten eigentlich passiert ist. Meinen Sie, das ist tatsächlich das religiöse Wissen mittlerweile, ganz egal, ob christlich, jüdisch oder muslimisch sozialisiert, das ist alles so weit weg, dass die Leute eben gar nicht mehr wissen, warum Pater Nikodemus Schnabel wohl mit einer Rolle, mit Namen von Menschen, die gerne dabei wären, da eigens nach Bethlehem marschiert?
Ich denke, dass das Wissen um Religion und religiöse Praxis generell sehr gering ist, im Sinne von dem formalen Wissen. Was die Menschen natürlich wissen, sind kleine Traditionen. Also sie kennen dann halt die Traditionen, die zu Hause gelebt wurden, aber mit der schriftlichen, textuellen Tradition kennen sich die meisten relativ wenig nur aus. Und es ist natürlich so, dass das Wissen um Religion, was dann halt Pater Nikodemus und ich einfach beruflich haben und aus Interesse haben, das Interesse ist bei vielen Leuten nicht da, weil man natürlich auch die Schriften lesen muss und man sollte auch die Quellsprachen kennen. Aber generell würde ich sagen, das Wissen um die textuelle Hochkultur, die religiöse Hochkultur ist durchaus sehr gering.
Da haben Sie schon ein ganzes Panorama aufgemacht. Ich möchte jetzt mal ranzoomen und Pater Nikodemus Schnabel fragen, ich habe schon vorhin erwähnt, es gibt viele unterschiedliche, auch orthodoxe Kirchen. Wer sind denn die Christen in Bethlehem? Feiern die alle am 25.12. Weihnachten?
Nein, es ist sogar noch komplizierter. Also wir feiern dreimal Weihnachten im Heiligen Land. Ich bin selbst auch Ostkirchenkundler. Das heißt, sogar der Osten hat ja noch den Orient. Man kann sagen, das Christentum, das traditionell, hat eigentlich drei Säulen, auf denen es steht. Also sagt man der lateinische Westen, und da würde ich tatsächlich sogar die Anglikaner, Lutheraner, Reformierte, auch die Freikirchen mit hineinnehmen. Dann den griechischen Osten und den syrischen Orient. Und tatsächlich haben wir in Bethlehem alle diese religiösen Untergruppierung sehr lebendig da, mit eigenen Kirchen, mit eigenen Klöstern. Und wir haben diesen berühmten Status quo, das heißt, die wichtigsten Kirchen der Christenheit im Heiligen Land teilen sich auch gleich mehrere Konfessionen. Also in Bethlehem sind sozusagen die drei Hauptkonfessionen relativ unkompliziert, nur drei. weil in Jerusalem zum Beispiel die Auferstehungskirche sind gleich 6, aber in Bethlehem sind es eben die Lateiner, das ist der Begriff für die römisch-katholischen, wo ich dazu gehöre, die Franziskaner vertreten, ein uraltes Privileg der Franziskaner, dort präsent zu sein. Dann die Armenier, eine orientalisch-orthodoxe Kirche, und die griechisch-orthodoxe. Und tatsächlich feiern diese drei unterschiedlichen Daten. Eben die Franziskaner, wie wir das kennen, westliches Datum, 24. 25. Dezember. Die Orthodoxen mit sehr, sehr vielen anderen Ostkirchen feiern auch am 24. 25. nur nach julianischem Kalender, der 13 Tage nachgeht. Da kommen wir der Nacht vom 6. auf den 7. Januar. Und die Armenier sind tatsächlich eine Konfession, die noch das ganz alte Weihnachtsdatum bewahrt haben, das bei uns der Dreikönigtag ist, Epiphanie, 6. Januar. Nur weil sie auch dem julianischen Kalender folgen, sind wir beim 19. Januar. Das heißt also, Bethlehem kennt wirklich dreimal Weihnachten. Also wenn wir jetzt mal nach unserem Kalender gehen, 25. Dezember, 7. Januar, 19. Januar. Und das zeigt schon, auch diese kleine Minderheit der Christen ist noch viel spannender, noch viel komplexer und komplizierter, als man denkt.
Es ist aber auch eine Minderheit, die schrumpft, denn viele Christinnen und Christen wandern ab. Haben Sie Angst, dass es irgendwann mal keine Christen mehr geben wird?
Da würde ich gleich schon massiv widersprechen. Ich glaube, das ist die Frage, welchem Narrativ man folgt. Werden die Christen weniger oder mehr? Und ich glaube, beides hat eine Wahrheit. Wenn wir die autochthonen Christen nehmen, also die Christen, die schon seit Jahrhunderten hier verwurzelt sind, die in der Regel auch Arabisch als Muttersprache haben, die hier schon seit Generationen einfach hier ihr Leben aufgebaut haben, die werden immer weniger. Das ist in der Tat so. Jetzt, Sie haben aber angesprochen, ich bin lateinische Patriarchalvikar für alle Migranten und Asylsuchenden. In Israel wird das Christentum immer mehr. Aber das ist ein anderes Christentum. Sag mal, das ist auch ein Christentum, was unter sehr prekären Bedingungen lebt, weil das ist auch ein zum Teil illegales Christentum. Ein Christentum von Menschen, die eben weder Hebräisch noch Arabisch, also keine der beiden wichtigen Sprachen hier sprechen, sondern eben Tagalog, Singala, Konkani und andere Sprachen, da reden wir von den Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten und von vielen Asylsuchenden. Und das ist natürlich eine sehr, sehr große Gruppe.
Auf die möchte ich später noch zu sprechen kommen. Frau Kranz.
Wie ist eigentlich das Verhältnis dieser christlichen Gruppen untereinander? Also nicht nur der Katholiken untereinander, sondern auch der Katholiken zu den orthodoxen Christen. Wie funktionieren die denn untereinander? Ist da eine Art Wettbewerb oder ist das okay, wir sind alle Christen, wir sitzen irgendwo alle in einem Boot und Juden sind in Israel die Mehrheit, im Rest des Nahen Ostens sind Muslime die Mehrheit?
Boah, also da würde ich sagen, wie in dem ganzen Land, man findet alle Meinungen. Aber so geht es mir auch, wenn ich mit jüdischen oder muslimischen Gesprächspartnern in Kontakt komme. Es gibt sowohl die Erfahrung von dem, wir sind alle Getaufte, also lasst uns doch irgendwie diese auch menschengemachten Trennungen überwinden. Also ich kenne zum Beispiel Gespräche, wenn wir Christen fragen, was bist du denn genau? Bist du jetzt griechisch-katholisch, römisch-katholisch, Anglikaner? Dass manche fuchsteufelswild werden und sagen, warum willst du das Trennende wissen? Ich bin Christ. Das kann dir reichen. Es gibt aber natürlich die, die auch sehr stark das Trennende betonen. Also es gibt beides. Ja, ich würde es mal vielleicht, wenn ich ganz verallgemeinere, würde ich sagen, bei den Gläubigen, die einfach zusammenleben, ist sehr stark das Verbindende im Vordergrund. Also wenn ich sehe, unsere christlichen Familien, konfessionsverbindende Ehen, ist hier der Normalfall, nicht die Ausnahme. Weil wenn die Christen sagen würden, ja, du bist römisch-katholisch, bitte bring auf jeden Fall nur einen römisch-katholischen Heim, ja, also da wird der Heiratsmarkt sehr klein. Das heißt, es gilt hier, bring Hauptsache irgendein Christheim und entsprechend konfessionell bunt sind die Familien auch. Ich würde sagen, das Trennende wird da manchmal betont, gerade von außen, vielleicht auch eher von den Kirchenleitungen, weil da geht es natürlich darin, alle sind auch an Spenden angewiesen und hin und her. Spender wollen natürlich dann noch wissen, dass natürlich klar ihr Geld jetzt dann auch ihrer Konfession zugutekommt und nicht anderen, das, was natürlich auch manchmal ein enges Denken ist. Grundsätzlich würde ich sagen, ich bin hoffnungsfroh, es geht eher in Richtung Einheit als in Richtung Trennung. Und wenn man manchmal diese Horrorgeschichten hört, die auch gern manche Reiseführer immer wieder aufwärmen, dass in der Grabeskirche angeblich ja ein Prügeln der verschiedenen Konfessionen eine Tagesordnung ist, das ist sehr, sehr viel Klischee, was sich nicht mit der Wirklichkeit mehr deckt.
Verkäufen die Saposchkelech und fahren auf die Droschkelech, ab ich mit dir in einem zu sein. Ich und dir und du und mir ist wie ein Klumpke ohne Tier, Ketzele, Feigele, mein. Ja, da, 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 ja, da, 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 ja, da, 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 ja, da, 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 ja, da, 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 ja, da, 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 da,
Isabel Frey war das im Deutschlandfunk Kultur. Das ist eine Liedermacherin aus Wien. Dort ist sie in einer jüdischen Familie aufgewachsen. Aber das Jiddische, das hat sie doch erst später gelernt, als sie sich mit jiddischen Liedern zu beschäftigen begann. Frau Kranz, ein Problem in so einem Gefüge aus Mehrheiten und Minderheiten, das ist ja, dass es ganz viele Klischees gibt über die Minderheit und viele aus der Mehrheitsgesellschaft haben überhaupt keine Angehörigen der Minderheit in ihrem näheren Umkreis, um mal zu überprüfen, ob das denn alles stimmt. Ein so ein Klischee wäre ja, dass Juden und Jüdinnen in Deutschland einen Bezug zum Jiddischen haben, dass in dieser Sprache vor allem traurige Liebeslieder gesungen werden, dass Klezmer irgendwie das Herz jedes Juden, jeder Jüdin höher schlagen lässt. Was sagen Sie dazu?
Also als erstes würde ich mal ganz provokant sagen, man sollte erst mal fragen, was ist denn eine Mehrheit und was ist überhaupt eine Minderheit? Weil Juden in Deutschland werden dann entsprechend über die Religionszugehörigkeit, weil der deutsche Staat definiert nämlich Jude sein als Religion und nicht als Ethnoreligion, was wiederum im Widerspruch zur Selbstverortung von mehr als 70% aller Juden steht, die durchaus eine Volkszugehörigkeit haben. Das sollte man erstmal fragen, weil ich werde standardmäßig gefragt, ich möge doch aus einer jüdischen Perspektive sprechen, aber nicht aus einer deutschen. Ich bin aber auch Deutsche. Ich bin beispielsweise gerade Entsandte des deutschen Staates in Israel, obwohl ich einen zusätzlichen israelischen Pass habe. Ich arbeite für die deutsche Regierung im Grunde. Das würde ich erstmal als erstes in den Raum stellen und Sie merken auch, dass das ein Thema ist, was mich also schon Basis provoziert. Ich denke halt auch, dass man mal darüber nachdenken müsste, warum diese Konzeptualisierung und dieses Festhalten an dem, was man sagen könnte, eine festgefrorene jüdische Tradition, die noch vor der Shoah existiert hat, warum man das immer weiter perpetuiert. Die meisten Juden in der Bundesrepublik, in der heutigen, die werden Jiddisch verstehen können, weil sie Deutsch können. Und deutsche Muttersprachler können standardmäßig Jiddisch verstehen. Aber die absolute Minderheit aller Juden in Deutschland sind jiddische Muttersprachler. Und das gilt sowohl für die, die jetzt ja schon denn die Enkelkinder von den Überlebenden sind, die selber schon wieder Kinder haben. Ich denke, die meisten von uns haben irgendwann mal Jiddisch zu Hause gehört. Aber es wurde halt, klar, es wurde gesprochen, aber es war jetzt nicht so, dass es unbedingt weitergegeben wurde in dem Sinne, du musst das jetzt lesen und schreiben lernen. Und dieses Festhalten, finde ich, ist eigentlich von daher problematisch, weil es Juden in der Vergangenheit festfriert. Ich meine, ich kenne jetzt Isabel Frey nicht, ich kenne auch ihre Beweggründe nicht. Aber standardmäßig ist es also so, dass die Mehrheit aller Juden, die Performer sind, diese Sachen mitunter performen, und zwar für ein nichtjüdisches Publikum, weil es erwartet wird. Da geht es schlicht und ergreifend um Geld. Und dann geht es auch wiederum darum, um das Bild des Juden, was eben in der Vergangenheit festgefroren ist und dieser Wunsch nach Sichtbarkeit. Der Wunsch nach Sichtbarkeit von Juden in Deutschland ist ein deutscher, aber kein jüdischer Wunsch. Und das kann man bei öffentlichen Veranstaltungen sehr genau sehen, wenn man fragt, okay, ich weiß, hier sitzen Juden im Raum, wer von euch möchte denn jetzt sichtbar sein? Und dann steht eigentlich nie jemand auf.
Da möchte ich genau einhaken. 2021 wird ja ein Festjahr begangen, und zwar 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Da gab es rund 1000 Veranstaltungen, Konzerte, Theaterausstellungen und so weiter. Und das Motto ist eben, jüdisches Leben sichtbar machen. Wir hören jetzt erstmal kurz in diesen Song rein, der da als Titelsong ausgewählt wurde. Er kommt von dem Frankfurter Musiker und DJ Chantel und heißt Kids of the Diaspora.
Τσοπανάκος ήμουνα, άντε τσοπανάκος ήμουνα, προβατάκια φύλαγα.
Everybody's a superstar, we're the kids of the diaspora. Everybody's a superstar, we're the kids of the diaspora. Everybody's a superstar, we're the kids of the diaspora. Everybody's a superstar, we're the kids of the diaspora.
Ja, Chantel, der hat im Deutschlandfunk Kultur zu diesem Festjahr und zu seinem Song dazu gesagt, er möchte den Begriff der Juden als kulturelle Minderheit dekonstruieren. Ich glaube, Frau Kranz, da sind Sie ganz bei ihm. Aber er hat dann auch gesagt, jüdisches Leben in Deutschland muss sichtbar sein und muss fühlbar sein. Was fangen Sie denn damit an, Frau Kranz? Das klang ja gerade so, als ob Sie das eigentlich zumindest als Ziel eines Festjahres für nicht so sinnvoll halten.
Naja, im Sinne von Kultur finde ich es gut, wenn es sichtbar ist. Und ich kann jetzt auch mit seiner Musik viel mehr anfangen als mit dem Vorgelagerten. Das denke ich, es ist halt wichtig, dass man die kulturelle Diversität in der Bundesrepublik wahrnimmt, und zwar von Juden wie von Nichtjuden. Und dass eben das dann auch reflektiert werden kann. Was ich jetzt aber wirklich für total vermessen halte, ist, dass man diese Vorstellung hat, Juden müssen im Alltag irgendwie sichtbar sein. Weil standardmäßig das Foto in den Medien ist ja entweder die Kuppel der Neuen Synagoge in Berlin oder ein Mann von hinten mit einer Kippa. Aber die absolute Mehrheit aller Juden in Deutschland ist komplett säkular. Natürlich machen die was in Feiertagen, aber so wie Christen auch was machen, das ist ja auch das, was ich eben meinte mit großen und kleinen Traditionen. Weil sie eben eine Minderheit sind, wird von ihnen dann erwartet, dass sie viel mehr Ahnung von ihrer Religion haben oder der religiösen Praxis genau genommen, als es von einem Katholiken oder von einem Evangelen erwartet wird. Und ich denke, dieses Sichtbarwerden, ich finde es wichtig, dass man es wahrnimmt, dass es existiert und dass die Menschen das eben auch selbstbewusst vorführen oder vorleben können, wenn sie es dann wünschen. Aber ich halte es für genauso wichtig, dass wenn ich das eben nicht möchte, dass ich, wenn ich beispielsweise Jurist bin und ich vertrete Mandate im Bereich Immobilienrecht, dann sollte ich nicht als Jude sichtbar werden müssen in irgendeiner Form, weil das ja auch mit meinem Job überhaupt nichts zu tun hat. Und wenn ich jetzt Sportwissenschaftler bin, dann denke ich auch, also ich muss da nicht den Muskeljuden abgeben, um anerkannt zu werden.
Pater Nicodemus Schnabel, es gibt ja manchmal auch von christlicher Seite so ein sehr bemühtes auf unsere jüdischen Brüder und Schwestern zugehen und eben da einen Dialog veranstalten und da vielleicht auch die Menschen in eine Rolle drängen, die sie nicht unbedingt haben wollen. Oder so durch so einen überbordenden Eifer und eine vielleicht zu gut gemeinte Freundlichkeit, oder?
Ja, ich kann das bestätigen. Also ich weiß auch von vielen meiner jüdischen Freunde, die da auch ein bisschen manchmal genervt sind. Also man hat das Gefühl, der Umgang ist immer etwas extrem, also sag ich mal vom Antisemitismus, diesen radikalen Philosemitismus, der aber sag ich mal irgendwo für mich manchmal innerlich verwandt ist, weil man irgendwie es anscheinend mit einem Gesprächspartner zu tun hat, der irgendwie anders ist. Also entweder lehne ich ihn ab und muss ihn vernichten wollen, sag mal der Antisemitismus, oder er ist so toll und so wunderbar und so ehrfurchtsgebietend wie so eine lebende Epiphanie eines heiligen Menschen schon im Raum, statt zu sagen, also erstmal ist der Mensch genauso wie ich Mensch, mag vielleicht dasselbe Essen wie ich, finde dieselbe Musik vielleicht gut, hat genauso Spleens und Macken wie ich auch. Also erstmal, sag mal, dieses leichte, natürliche fehlt sehr oft, man merkt dann auch. Also bis hin zum Beispiel, also Standardfrage ist, dass auch Kollegen von mir fragen, du, darf man eigentlich Jude sagen? Würde ich sagen, ja, oder?
Also ich würde jetzt sagen, ja, weil wenn jetzt mir jemand sagt, jüdischer Mensch, zu dir sagt ja auch keiner, du bist ein christlicher Mensch, was soll das denn jetzt? Aber dann wiederum, da hat man einen generativen Unterschied. Also vor ein paar Wochen war ich auf einer Veranstaltung, wo dann Charlotte Knobloch war, die gesagt hat, ich will nicht Jude genannt werden, ich bin so beschimpft worden. Wenn ich sage, ja, aber ich bin Jüdin, das ist eine ethnische Zuordnung oder eine ethnokulturelle Zuordnung, würde ich in meinem Sinne sagen, zumal ich kein religiöser Mensch bin. Aber jüdisch impliziert für mich, ich mache was Jüdisches. Aber das einzige Jüdische, was ich letztendlich gemacht habe, ist ein Kind, weil meine Tochter wird mir zugeordnet, denn über die Religion der Mutter. Und da kann man auch wieder einen generativen Unterschied sehen, weil sowohl meine Tochter als auch ich uns viel offensiver positionieren, als meine Eltern es tun würden. Da ist zwar ein Bewusstsein da, dass da was im Hintergrund ist, aber da muss man eben auch sagen, das sind Spättraumatisierungen. Das sind halt Dinge, die man einfach auch nicht mehr wegreden und wegmachen kann. Und das wäre auch um Gottes Willen. Meine Großeltern, die würden sich wahrscheinlich im Grab rumdrehen, wenn die wüssten, was ich hier mache und dass ich dann noch auf Deutsch spreche und dass es auch noch Leute hören und dass ich sichtbar werde, also jetzt hörbar natürlich. Aber da kann man wirklich sagen, das ist ein viel selbstbewussteres Positionieren. Und letztendlich, es gibt mittlerweile, also wenn wir jetzt vom israelischen Rückkehrrecht ausgehen und nicht von der halachischen Zuordnung, es gibt ungefähr 278.000 Menschen in Deutschland, die in dieses Bracket reinfallen, die also Jüdinnen und Juden sind und die hier einwandern könnten. Das ist gar nicht mal so eine kleine Gruppe. Und die sind einfach viel diverser geworden, viel selbstbewusster. Sie äußern sich. Und deswegen, ja, also dieses vorgelagerte Lied, das fand ich da wirklich sehr, sehr gut, weil das ist für mich lebende jüdische Kultur. Während halt Jiddisch, okay, kann ich verstehen, kann ich sprechen, tue ich mit meinem Vermieter von Zeit zu Zeit, der ist 70 Jahre alt und freut sich denn, oder mit der Mutter einer meiner besten Freundinnen, die ist noch in Polen geboren. Aber letztendlich, ich habe die Sprache auch nicht weiter tradiert, muss ich ganz ehrlich zugeben. Meine Tochter versteht sie, die hat da ein Interesse dran, aber die wiederum verortet sich eindeutig als Deutsch-Israelin, aber gleichzeitig reist sie grundsätzlich mit dem britischen Pass. Die hat da wieder eine andere Selbstverortung, als ich die habe.
Selbstverortung ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Stichwort und das andere ist eben Fremdzuschreibung. Und natürlich haben wir bei Juden und Jüdinnen in Deutschland dieses ganz Extreme, die Fremdzuschreibung im Nationalsozialismus, in der Shoah und auch schon im ganzen Antisemitismus davor, was es natürlich wahnsinnig schwierig macht, überhaupt über diese Gruppe zu reden, die Frage, soll man sie als Gruppe konstituieren und so weiter. Wenn ich jetzt auf Sie gucke, Herr Nikodemus Schnabel. Sie schreiben in einem Buch, ich bin gerne Minderheit, ich bin gerne Deutscher in Jerusalem, ich bin gerne Christ hier und ich bin gerne Mönch und damit sogar äußerlich sichtbar einer Minderheit zugehörig. Das ist ja also wirklich ein ganz anderes Minderheitendasein, ein selbstgewähltes, also wahrscheinlich auch irgendwie von der Shoah belastet, aber natürlich trotzdem völlig anders. Trotzdem sind Sie auch mit Klischees konfrontiert, mit Dingen, die man Ihnen auf den Leib schreibt, bloß weil Sie diese Kutte tragen, oder?
Ja, tagtäglich, also selbstverständlich. Also natürlich, weil, das hatten wir ja im Gespräch auch schon mal angesprochen, also sag mal, die Religious Literacy, also das Wissen um Religion oder jetzt mal negativ formuliert der religiöse Analphabetismus nimmt natürlich zu. Und das ist natürlich eine Erfahrung, die ich besonders auch nochmal mache in Deutschland, wo viele Leute überhaupt mit mir gar nichts anfangen können, was ich bin. Dass viele denken, Mönch, das ist ein Charakter im Computerspiel, das ist was aus Fantasy-Romanen oder aus der Vergangenheit, dass das lebend im 21. Jahrhundert noch gibt und dass, wenn mit mir redet, das durchaus sogar geht und ich jetzt irgendwie auch kein Fundamentalist bin, weil für viele ist ja auch schon sichtbar religiös, muss ja gleich schon irgendwas Toxisches sein, Fanatisches, Fundamentalistisches, Zugenageltes. Und dann dieser Schockmoment, Hilfe, diese Person kann in reflektierten Aussagen formulieren, was sie denkt, fühlt, meint und kritisch betrachtet. Ja, Klischees, das ist mein tägliches Brot. Aber ich liebe es, damit auch zu spielen, sie zu durchbrechen, weil es gibt halt keinen spannenderen Gesprächseinstieg als so ein schönes Klischee.
Also ich war in Deutschland immer sehr ambivalent, ob ich überhaupt einer Minderheit angehöre, weil ich meine, wenn ich jetzt natürlich von meinem jüdischen Status ausgehe, tue ich es, aber ich bin deutsche Staatsangehörige, ich bin weiß, ich bin Frau, ich bin deutsche Muttersprachlerin, also wenn man sich die ganzen Intersektionen anguckt, da wird das natürlich viel, viel schwieriger. Und im Gegensatz zu Pater Nikodemus, ich falle nicht auf, weil Weißsein in Deutschland immer Zugehörigkeit suggeriert. Aber ich nehme jetzt an, also ohne die Kutte, da würden die Leute jetzt auch nicht so drauf kommen in Deutschland. Ich meine, ich kann den Kragen erkennen, das heißt, ich kann es lesen. Aber da ist natürlich Religious Literacy und das ist natürlich auch wieder ein beruflich bedingtes Interesse.
Kleine Erläuterung für unsere Hörerinnen und Hörer. Pater Nikodemus Schnabel sitzt hier also nicht in seinem Mönchshabit, wie das, glaube ich, offiziell heißt.
Genau, weil ich öffentlich gekommen bin. Das sind einfach praktische Gründe. Wir sind immer noch bei warmen Temperaturen. Und das nächste Wochenende komplett in Tel Aviv, wo ich im Habit herumlaufen muss. Ich habe nur zwei, einer ist in der Wäsche. Das hat alles praktische Gründe, weil es Hörfunk ist. Sonst hätte ich ihn, wenn es darum ging, ich habe kein Problem, ihn zu tragen. Ich trage ihn gerne. 80% meiner Zeit bin ich im Habit.
Aber ich jetzt, das muss ich noch kurz erklären. Der Kragen, das ist dieser kleine Priesterkragen, der Kollar.
Den trage ich immer, weil einfach, ich muss einfach sagen, ich bin einfach in einer sehr offiziellen Funktion hier im Heiland unterwegs. Wenn ich Bus fahre, wenn ich Charut fahre, kann ich davon ausgehen, gerade in öffentlichen Verkehrsmitteln sitzen meine Leute. Ich bin zuständig für die Migranten-Asylsuchenden und es wäre ein Schockmoment, wenn die denken, hä, unser Vikar, ist der jetzt nicht mehr Mönch, ist der nicht mehr Priester und ich möchte auch ansprechbar sein. Das heißt sozusagen, ich laufe jetzt halt rum wie ein Diözesanpriester. Das ist aber tatsächlich meine Lösung, die ich oft habe in öffentlichen Verkehrsmitteln. Manchmal habe ich dann noch den Habit mit in der Tasche. Also wenn es darum ging, ich trage sehr, sehr gerne Habit, schäme ich dem nicht. Wusste nicht, dass das jetzt ihr Thema wird, sonst hätte ich ihn auch gerne mitgenommen.
Das ist kein Problem und man findet jede Menge Bilder von Ihnen im Habit im Internet.
הלו גם בין מוכי השכחה ישנם הנתקפים כיסופים אל זיכרונות אל ציבורים שחוקים הרי בבצולות הדיעבד תמיד יש מים מתוקים ואולי גם בכופרים הכי גדולים נכבד אל הכלים פיסה קטנה של אלוהים.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Das war ein kleiner Ausflug nach Israel mit der Sängerin Esther Rada. deren Eltern gehörten zur Minderheit der äthiopischen Juden, die in den 1980er Jahren nach Israel kamen. Für viele dieser Menschen war es bestimmt berührend, wie plötzlich der Glaube, die Tradition, die Feste, die sie sonst nur, wenn überhaupt, in ihrer Gruppe gefeiert haben, hier die Mehrheitsgesellschaft prägen und wie es plötzlich offizielle Feiertage sind, was sie da begehen. Frau Kranz, ich muss Sie doch noch mal auch auf Ihren jüdischen Hintergrund ansprechen, auch wenn Sie sagen, Sie sind nicht religiös. Yom Kippur in Israel, bewegt Sie das irgendwie, dass das ein Tag ist, wo hier alles stillsteht, während in Deutschland die Leute nicht mal wissen, was Yom Kippur ist?
Nee, ehrlich gesagt Schabbat mehr. Da ist dann nämlich wirklich Ruhe. Also das finde ich sehr angenehm. Yom Kippur ist halt, ja, da kann man, wie meine Tochter mal gesagt hat, da kann man die Vögel singen hören, sogar in Tel Aviv. Und was ich da sehr interessant fand, als sie dann nämlich in Deutschland in der Schule gefragt wurde nach ihrem liebsten Feiertag, weil sie natürlich das einzige jüdische Kind in der Klasse war. Und dann hat sie gesagt, ja, Yom Kippur, da kann man auf der Autobahn Fahrrad fahren. Das war dann nicht so ganz die Auskunft, die man in einer deutschen Schule erwartet hatte. Und man war dann eher überrascht darüber.
Weil man eher was über den Tag der Versöhnung hören wollte, theologisch begründet.
Berührt mich das? Ja und nein. Also was mich in Israel berührt oder was ich jedes Mal merke, wenn ich hier ankomme, vor allen Dingen, wenn ich aus Deutschland zurückkomme, ist, dass ich mich hier trotz aller Anormalität, die das Land zu bieten hat, normaler fühle. Ich bin hier normal, ich bin hier eine von vielen, ich bin nicht sichtbar, ich muss nicht sichtbar sein, selbst wenn ich einen Davidstern anhätte, was man jetzt auch nicht sehen kann. Ich trage normalerweise keinen, beziehungsweise nur zur Beerdigung, Hochzeit, nur wenn ich El Al fliege. Das ist halt ein Sinn von Normalität, den habe ich in Deutschland mitunter nicht, weil es eben eine Sonderrolle und Sonderposition von Juden gibt.
Pater Nicodemus Schnabel, Sie haben eine Zeit in Rom verbracht im letzten Jahr, das lag unter anderem an Corona, aber war das wohltuend für Sie, da zur katholischen Mehrheit zu gehören und auch mal in der Mönchskutte im Vatikan zumindest wahrscheinlich nicht besonders aufzufallen, oder hat Ihnen was gefehlt?
Es war spannend, es war für mich Horror, also ich gehört habe, unser Studienjahr geht nach Rom. Ich wollte niemals in die Zentrale, ich fühle mich wohler an der Front.
Studienjahr müssen wir kurz erzählen.
Genau, ich bin Studienpräfekt unseres theologischen Studienjahrs Jerusalem. Als Domitio bald seit 50 Jahren dürfen wir beherbergen eines der spannendsten, finde ich, theologischen Studienprogramme, die es gibt im deutschen Sprachraum. Ein Programm von Anfang an vom DAD sehr stark gefördert, wird bald 50 Jahre alt, wo, und das tatsächlich avantgardistisch, evangelisch und katholisch Theologiestudierende gemeinsam studieren und auch mit den Schwerpunkten Judaistik, Islamwissenschaft, Ostkirchenkunde, die ich selbst vertrete als Lehrender, Ökumene, Bibel, Archäologie, also ein sehr, sehr intensives Programm, und das jetzt zum ersten Mal eben nicht in Jerusalem, sondern in Rom stattgefunden hat, an der Zentrale, weil wir sind rein fakultätsrechtlich eine Sektion der Theologischen Fakultät der Benediktineruniversität Sant'Anselmo in Rom. Ich habe Rom immer gemieden, also in dem Sinne, wie gesagt, ich fühle mich wohl an der Front, ich fühle mich wohl in der Minderheit zu sein, ich fühle mich wohl angefragt zu werden. In Rom gibt es weder Priestermangel noch Theologenmangel. Ja, aber ich muss sagen, es war trotzdem viel spannender, als ich dachte. Erstmal durfte ich Italienisch intensiv lernen und durfte tatsächlich natürlich auch hinter die Kulissen schauen und auch da erleben, dass Rom ist nicht Rom, sondern Rom steht, ist natürlich ein Begriff für unglaublich viele Facetten, Schattierungen, Bewegung, Strömung. Es war spannender als gedacht, aber ich bin auch wieder dankbar, in Jerusalem zu sein und fühle mich wieder wohler hier an der Front. So sehr auch ein Stück meines Herzens in Rom geblieben ist, ich habe mich mit Rom versöhnt, aber es ist nicht mein Ort.
Deswegen zeichnen wir das ja hier auch nicht in Rom auf, sondern in Tel Aviv, nicht weit weg von Jerusalem.
Jingle ohne Bells. Musik zum Advent.
Geben wir es doch einfach zu. Weihnachten ist für richtig viele von uns eine Aneinanderreihung von mehr oder weniger unangenehmen Ritualen. Wenn man Glück hat, gibt's wenigstens gutes Essen. Wenn man Pech hat, dann wird der Knoten im Magen ab Anfang Dezember immer größer, je näher die Feiertage rücken. Und man blickt neidisch auf Leute, die es geschafft haben, sich von der Familie abzunabeln und sich einfach das perfekte Weihnachtsfest im Freundeskreis basteln. So eines, wie es die Berliner Garageband Girl mit Art Brood-Sänger Eddie Argos mit dem Song Christmas One and Only feiert. Statt betretener Stille über der Weihnachtsgans, weil man den Fehler gemacht hat, das Wort Therapie im konfliktscheuen Familiensurrounding nur in den Mund zu nehmen, heißt es bei Girl und Eddie Argos nämlich Come as you are. Gerne im hässlichsten Weihnachtspulli, den du finden kannst. Dort ist es auch erlaubt, darüber zu sprechen, wenn es einem mal nicht gut geht. Wenn man will, dann kann man aber auch einfach nur gläserweise Rotwein in sich reinschütten. So wie Eddie Argus es am liebsten tut, nachdem er die schrecklichen Socken verbrannt hat, die die Großmutter seiner neuen Freundin oder auch nicht mehr Freundin an ihn verschenkt hat. Schlimme Geschenke gibt's bei diesem Weihnachtsfest nämlich auch nicht, denn schließlich beschenkt man sich aus Liebe und nicht aus Verachtung. Da würde man nur zu gern dabei sein und nimmt sich ein weiteres Mal vor, das mit der Familie und dem Abnabeln auch wirklich zu schaffen. Nächstes Jahr dann bestimmt wirklich.
Good or bad this year is nobody's business. I hope you have a wonderful Christmas. Good or bad this year is nobody's business. I hope you have a wonderful Christmas. Die Hard is a Christmas film and so is Die Hard 2. I wanna drink some Glühwein and watch them both with you. Good or bad this year is nobody's business. I hope you have a wonderful Christmas.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Mit der Anthropologin Dani Kranz und dem Benediktinermönch Nikodemus Schnabel spreche ich über das Leben, Glauben, Feiern in der Minderheit und darüber, ob wir überhaupt über Minderheiten reden sollten. Aber ich glaube, ein Thema, über das wir auf jeden Fall reden müssen, ist die Frage der Weitergabe von religiösen und von anderen Traditionen. Sie haben das schon angesprochen, Frau Kranz. Sie haben sich da ja auch in Ihrer Forschung damit beschäftigt, vor allem mit den Juden, Jüdinnen der dritten Generation in Deutschland, also derer, deren Großeltern die Shoah überlebt haben. Da haben Sie festgestellt, dass für manche die jüdische Religion nicht wichtig ist, aber es doch Symbole und kulinarische Traditionen gibt, die sie ganz, ganz hochhalten. Das ist also doch so ein Identitätsmarke, der weitergegeben wird, im Widerstand zu diesem Auslöschungsversuch durch die Shoah.
Das ist auf jeden Fall so und es ist eben eine kleine Tradition, die man in den Alltag integrieren kann, während wenn man jetzt orthodox leben würde, wäre das halt sehr, sehr schwierig. Allerdings ist die dritte Generation, also der Enkel der Überlebenden, das ist die absolute Minderheit aller Juden in Deutschland. Die Mehrheit haben sowjetische und postsowjetische Hintergründe. Und die vorher in Deutschland Lebenden vor der Migration der Kontingentflüchtlinge, das waren 30.000 Mitglieder in den Einheitsgemeinden und man kann vielleicht schätzen, ungefähr das Doppelte hat im Inland gelebt. Und allein die Gemeinden sind eben dann auf über 100.000 Menschen angewachsen und jetzt im Moment sind es eben ungefähr 278.000. Und gleichzeitig gibt es dann auch noch die Migration von Israelinnen und Israelis, die in den 2000ern deutlich angewachsen ist. Allerdings das wiederum, das sind 15.000 Menschen. Also das ist keine Massenmigration, was immer wieder falsch dargestellt wird. Und dieses Tradieren in der Familie, ob das jetzt Essen ist oder wie man die Feiertage begeht, das ist eben die familiäre Wurzel des Judentums. Und es gibt auf Hebräisch, heißt das auch von Generation zu Generation. Und das wird dann auch als die Wurzel eigentlich der Weitergabe anerkannt. Was man sehr deutlich erkennen kann, ist dadurch, dass Jüdinnen und Juden in der Bundesrepublik eine Minderheit sind, bemüht man sich durchaus um Traditionspflege, aber der eigenen Tradition. Also es gibt nicht das Judentum in Deutschland. Und da wiederum ist interessant in dem Sinne, dass wenn es ein Elternpaar ist, wo ein Elternteil jüdisch ist und das andere kommt aus der christlichen Mehrheitsgesellschaft, dass dann die jüdische Tradition mehr tradiert wird und zwar auch vom nicht-jüdischen Elternteil, dass vor allen Dingen die nicht konvertierten Frauen jüdischer Männer sind meistens mehr darum bemüht, die jüdische Tradition aufrechtzuerhalten und weiterzugeben, als der entsprechende jüdische Mann bzw. Vater denn. Was natürlich auch dann wiederum daran liegt, dass wenn ich eine Interbeziehung eingehe, bin ich wahrscheinlich selber nicht sonderlich religiös.
Pater Nikodemus Schnabel, Sie haben sich ja eine religiöse Tradition ausgesucht. Sie sind als Jugendlicher katholisch geworden, kamen aus einer Familie, die nicht besonders engagiert evangelisch war, wenn ich das richtig verstanden habe. Würden Sie sich manchmal wünschen, in eine Tradition reingeboren zu sein, also sozusagen den Rosenkranz von der Oma geerbt zu haben?
Nein, überhaupt nicht. Also ich bin wirklich dankbar für dieses, also ich komme selbst aus einer Künstlerfamilie, das ist mein prägender Hintergrund, sozusagen diffus religiös fragend groß geworden. Und ich möchte nicht tauschen mit diesem hineingeboren zu werden. Also ich gönne das jedem vom Herzen und ich sehe auch, wie viel Mensch das auch kostbar ist. Aber ich bin halt auch als Kind zigmal umgezogen, also 14-mal umgezogen. Also überhaupt für mich auch Begriff Heimat ist für mich jetzt auch nicht so stark besetzt, sondern ich mag dieses Suchen. Und ich sag mal, ich bin Benediktinermönch geworden, weil die Job Description des Benediktiners ist, ob jemand wahrhaft Gott sucht. Ja, ich erlebe mich als Sehnsuchtswesen, als jemand, der wirklich sucht, der ringt, der Fragen hat. Ich schätze Tradition. Ich bin auch Liturgiewissenschaftler, also ich beschäftige mich ja auch gerade mit, sage ich mal, vielleicht dem traditionellsten Teil unseres Glaubens, nämlich wirklich die Riten, wie wir sozusagen den Glauben auch feiern. Aber grundsätzlich, von meinem ganzen Naturell, bin ich doch eher ein Suchender, Fragender, Hinterfragender. Und deswegen fehlt mir da nichts innerlich.
Frau Kanz, suchend, fragend, hinterfragend, ich glaube, das würden Sie sich auch auf die Fahnen schreiben. Trotzdem hätte ich doch gerne, dass Sie uns die Geschichte erzählen, die Sie mir im Vorgespräch schon erzählt haben, wie es um die Beerdigung Ihres alten Katers stand und wie das dann doch auch was mit der Tradition mancher Ihrer Familienmitglieder zu tun hatte.
Der Alfie ist im Alter von 18 Jahren sehr unsanft entschlummert. Er hatte einen reitenden Thrombus und musste eingeschläfert werden. Das heißt, er hatte also keine Chance mehr zu überleben. Alfie war dann 7 Jahre älter als meine Tochter und sie hat sich eben gewünscht, dass Alfie mit allen Ehren religiös beerdigt wird. Das heißt also, alle unsere Nachbarn und Freunde konnten sich erstmal von ihm verabschieden. Wir haben ihn auf ein weißes Leintuch gelegt. Also wir haben in der Tat das Ritual dann eingehalten. Mein Vater hat das Grab ausgehoben, all dieweil allerdings das Hebräisch meiner Eltern nicht existent ist und auch der religiöse Analphabetismus wirklich sehr, sehr ausgeprägt, und zwar in allen Religionen, die in der Familie vorkommen, habe ich dann entsprechend an einem Schabbat auf einem Handy das Kaddisch abgelesen, was auf Aramäisch ist. Also ich spreche Hebräisch, aber kein Aramäisch. Gleichzeitig hat mir das dann ein Freund auch noch aufgesungen, der aramäischsprachiger Christ ist. Allerdings hat der genau das Falsche denn gemacht, weil es gibt das Kaddisch der Trauernden im Gegensatz zu einem anderen noch.
Kaddisch ist ein Gebet.
Genau, da ist dann das Problem, er kann zwar Aramäisch, aber hat keine Ahnung vom Judentum. Wenn ich Ahnung vom Judentum habe, aber kein Aramäisch kann. Und El Rachamim habe ich dann auch noch gesagt, das ist ein weiteres Gebet. Und da die anwesenden Juden wie Nichtjuden eben einem eher religiösen Analphabetismus anheimgefallen waren, musste ich dann immer mit dem Daumen nach oben zeigen, dass sie jetzt bitte Amen sagen möchten. Und alles, was eigentlich klassisch die Gemeinde hätte sagen müssen, habe ich dann auch noch gesagt. Und die Beerdigung war halt jüdisch, rituell, religiös, allerdings an einem Schabbat. An einem Schabbat darf man überhaupt nicht beerdigen, an einem Schabbat darf man auch kein Grab ausheben. Wir können jetzt natürlich erleichternd sagen, dass mein Vater keine jüdische Mutter hat, das heißt, orthodox fällt er dann gerade mal aus der Halacha raus. Aber halt die diversen anderen Anwesen hatten auch Handys in der Hand oder waren Auto gefahren. Also die Schabbatruhe, Shomer Schabbat, das heißt also den Schabbat wahren, wurde in einem ganz spezifischen orthodoxen Sinne nicht eingehalten, allerdings denn in der kleinen Tradition, in der familiären, im lebenspraktischen natürlich durchaus. Und obwohl alle Anwesenden sich ja als säkular bis atheistisch verorten würden, hatte dieses Ritual dann eine sehr große Bedeutung, weil Rituale eben für die Lebenden und nicht für die Toten da sind. Es ist eben auch für uns, um ins Leben zurückzukehren. Ja, denn die Shiva, die man ja normalerweise 7 Tage sitzt, das ist die 7-tägige Trauerperiode, nachdem jemand verstorben ist, die wurde im weitesten Teil dann auch noch eingehalten, weil wir nämlich jeden Tag zu Alfies Grab unter dem Apfelbaum gegangen sind. Es wurden auch Steine hingelegt und der Anfangsbuchstabe steht jetzt mit einem A und mit einem Aleph aus Muscheln da. Und ja, ich denke, das sind halt Beispiele im Grunde von dem, was man auch wiederum relativ selten mitbekommt, dass es eben auch eine Normalität gibt und eben auch Berührungspunkte zwischen halt Menschen verschiedener Religion oder Nicht-Religion und dass es per se eigentlich überhaupt nicht so aufgeladen ist.
Und Pater Nikodemus Schnabel, nur ganz kurz, schockiert Sie so etwas, wenn wir das jetzt mal ins Christliche übersetzen würden? Ein Kater wird beerdigt mit einem Vater unser, aber vielleicht doch ansonsten rituell einiges nicht ganz so passend. Würde Sie das schockieren?
Es gab mal eine Forschungsgruppe, mit der ich immer noch eng befreundet bin, die gerade in den Niederlanden Religiosität feststellt. Also in Niederlanden nochmal Land, was quasi nochmal post-säkular ist irgendwie. Also quasi die Nase ganz weit vorne hat, wenn es sozusagen um Entkirchlichung und quasi auch verfasste Religion Religiosität geht, wo quasi Religion sich auf diese kreative Art und Weise, wie ich es jetzt gehört habe, da Bahn bricht. Und die machen auch Death Studies, also genau bei Todesritualen. Könnte ich viel zu sagen. Mich schockiert es nicht, weil ich darum weiß, besonders in den Niederlanden.
Schön, danke. Wir sind bei der Halbzeit unseres Gesprächs schon angelangt. Und nach den Nachrichten möchte ich mit Ihnen unter anderem darüber sprechen, was Gesellschaft eigentlich tun kann, um Platz zu schaffen, eben für unterschiedliche Weisen, Glauben zu leben, unterschiedliche Zugehörigkeiten, die vielleicht kein Dasein in der Minderheit sein müssen. Vielleicht müssen wir einfach wegkommen von dieser Gegenüberstellung von Mehrheit und Minderheit. Darüber wollen wir nachher weiter reden. Vor den Nachrichten haben wir noch einen Song für alle, denen heute vielleicht, also am 24.12. nicht nach Weihnachten feiern zumute ist, weil sie zum Beispiel eine Trennung hinter sich haben. Genau das besingt Joni Mitchell hier. Sie träumt davon, auf einem zugefrorenen Fluss mit ihren Schlittschuhen einfach wegzulaufen. Man muss dazu sagen, die Frau ist in Kanada aufgewachsen.
It's coming on Christmas. They're cutting down trees. They're putting up reindeer and singing songs of joy and peace. Oh, I wish I had a river I could skate away on. But it don't snow here. It stays pretty green. I'm gonna make a lot of money, then I'm gonna quit this crazy scene. I wish I had a river I could skate away on. I wish I had a river so long, I would teach my feet to fly.
Deutschlandfunk Kultur. Gespräche und Musik zu Heiligabend.
Herzlich willkommen zu dieser zweiten Stunde, sagt Anne-Françoise Weber. Leben, Glauben, Feiern in der Minderheit, das ist das Thema unseres Gesprächs. Und bei mir hier im Studio in Tel Aviv sind der Benediktinermönch Nikodemus Schnabel und die Anthropologin Dani Kranz. In der letzten Stunde haben wir einiges über ihr persönliches Erleben und den Umgang mit dieser Fremdzuschreibung, du gehörst zu einer Minderheit, gehört. Jetzt wollen wir auf Menschen schauen, mit denen Sie in Ihrer Arbeit, in Forschung und in Seelsorge zu tun haben. Menschen, die sich entschieden haben, ihr Land zu verlassen und woanders hinzugehen, wo sie dann eben doch zu einer Minderheit gehören. Sie tun das nicht, weil sie sich die Minderheit aussuchen, sondern weil sie besser leben wollen, weil sie Geld verdienen, weil sie der Liebe gefolgt sind, weil sie fliehen müssen. Bevor wir da in allgemeinere Betrachtungen gehen, fände ich es schön, jeweils einen Menschen vorzustellen. Pater Nikodemus Schnabel, Sie sind seit Juli vom lateinischen Patriarchen in Jerusalem, kurz gesagt sowas wie der katholische Erzbischof von Jerusalem, darf ich das sagen?
Genau, der lateinische Patriarch, genau, ist der Titel hier in Jerusalem für den katholischen Erzbischof. Genau.
Und Sie sind dann Patriarchalvikar, ich übersetze das jetzt mal als beauftragt, mit der Fürsorge für katholische Migranten und Asylsuchende. Sie haben sicher als Seelsorger da 1000 Geschichten und Schicksale im Kopf. Erzählen Sie uns eins?
Ja, es sind sehr verschiedene. Also man kann sagen, es gibt eben die zwei großen Gruppen, eben die der Migranten und der Asylsuchenden. Die Migranten sind tatsächlich die, die auf den ersten Blick erstmal privilegierter wirken, weil sie eben nicht geflohen sind, auch nicht Opfer von Menschenhandel wurden. Bei Asylsuchenden gibt es unfassbare Leidensgeschichten. Ich kann nur eins andeuten, ein Paar, was geflohen ist, dann gekidnappt in der Sinai-Wüste. Der Mann darf weiter nach Israel, die Frau wird gefangen gehalten. Der Mann muss seine Frau herauskaufen, also quasi arbeitet, um seine Frau zu befreien. Und die erlebt halt wirklich Folter und Erniedrigung jeder Form, also Verstümmelung, also Abschneiden von Fingern, das natürlich dann auch durch Telefonate, auch durch Video dokumentiert, natürlich auch Vergewaltigung alles. Das heißt, da sind Menschen, die zum Teil gar nicht sprechen von dem, was sie erlebt haben, wo es unfassbar Schicksale sind, die ich wirklich auch nur andeuten kann, weil sie in Abgründe führen von menschlichem Leid, was, glaube ich, für uns heutige Westeuropäer im 21. Jahrhundert kaum noch nachvollziehbar ist. Das Gute an diesen Menschen, obwohl sie durch eine Hölle gegangen sind, ist, dass sie hier auf eine Atmosphäre treffen, dass Menschen verstehen, diese Menschen sind durch die Hölle gegangen. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele NGOs, sehr viele Menschen, die sagen, wir können mit diesen Menschen nicht umgehen, wie wir mit ihnen umgehen. Die Migranten haben andere Geschichten. Das heißt, die kann man jetzt ganz bösartig als Wirtschaftsflüchtlinge diffamieren. Ja, die kommen wegen des Geldes, weil einfach eine ganz große Gruppe sind bei mir Philippinen, Sri Lanka, Indien. Und die Philippiners, na gut, es gibt ganze Agenturen. Also wenn sie einen pflegebedürftigen Angehörigen haben, was ich, ihre Großmutter ist pflegebedürftig, gehen zur Agentur, sie bekommen die entsprechende Philippiner. Und diese Frauen sind halt hier, um wirklich Geld zu verdienen für ihre Familie. Das heißt, diese Frauen sind aber auch unglaublich ausbeutbar, Opfer von häuslicher und sexueller Gewalt, weil ihr Hierbleiben ist an ein Visum gebunden. Und das Visum gibt es nur, wenn die Familie, die diese Person halt bestellt hat, sage ich mal, zufrieden ist. Und diese Zufriedenheit muss dann zum Teil halt auch noch durch andere Dienste als nur die Altenpflege erkauft werden. Das heißt, das ist so, dass das wirklich die Hölle, durch die viele von denen gehen. Ich würde sagen, sind moderne Sklaven. Das Problem ist, viele, und jetzt reden wir von positiven Fällen, ich habe auch eine Frau ganz konkret im Auge, die einfach schon seit über 10 Jahren eine Person pflegt, anscheinend so gut pflegt, dass diese Oma mittlerweile 95 ist. Familie ist super zufrieden, aber die Wiesen haben auch eine zeitliche Befristung. Also auch das heißt, wenn jetzt diese Philippiner wirklich auf Händen getragen wird. Eigentlich alle sind glücklich. Die alte Dame ist glücklich, die Philippiner ist glücklich, soweit man das glücklich sein kann, als, sage ich mal, so eine Arbeitsmigrantin. Aber immerhin, sie wird geliebt von der Familie, ist eigentlich fast wie ein Familienmitglied. Weil irgendwann sagt der Staat so, lang genug, es geht wieder zurück. Und diese Frau taucht dann in die Illegalität ab. Das heißt, weil jeder will sie halten, eigentlich sind alle zufrieden, nur ihr Visum ist nicht mehr gültig. Und das sind tatsächlich sehr, sehr viele, die dann wirklich untertauchen, sich selbst unsichtbar machen und eigentlich immer Angst haben davor, wenn sie in den öffentlichen Raum gehen. Und das Problem ist, diese Frau hat eigentlich nicht so viel Schlimmes erlebt wie jetzt meine Asylsuchenden, aber sie hat nicht die Solidarität, weil da sagt die Mehrheitsgesellschaft, na gut, kann daheim ja arbeiten, wieder Geld verdienen. Also was soll das? Und deswegen ist mein Eindruck, das war mein erster Lernschritt. Ich dachte am Anfang, ich habe sozusagen die, die wirklich ganz arm sind, die Asylsuchenden, und ich habe die, denen es besser geht, nämlich die Migranten. Ich würde mittlerweile sagen, das kann man so nicht sagen. Weil die Asylsuchenden, wenn sie die Hölle überlebt haben, treffen hier auf Solidarität noch. Die Migranten sind wirklich die, das sind die modernen Sklaven, die man auch entsorgen kann, wenn man sie nicht mehr braucht.
Frau Kranz-Siam, noch mal zu einer ganz anderen Migrantinnengruppe geforscht, nämlich zu nichtjüdischen Frauen, die aus dem globalen Norden hierher nach Israel gekommen sind. Was sind denn die Schwierigkeiten, mit denen die zu tun haben, und was ist da vielleicht eine Geschichte, die Sie uns erzählen können?
Eigentlich sollte ich über die dritte Generation in Israel forschen, also Juden aus Deutschland, Jüdinnen und Juden in Israel. Und dann haben sich bei mir auf einmal ganz viele Deutsche gemeldet, und dann stand standardmäßig in der E-Mail drin: Ich bin deutscher Nichtjude oder deutsche Nichtjüdin, hast du auch Interesse an meiner Geschichte? Und da habe ich erstmal gedacht, von den Leuten habe ich noch nie was gehört. Und dann habe ich halt meine ganzen israelischen Kollegen gefragt, die eben über Arbeitsmigranten forschen, also über Ovdim Zarim sind Arbeitsmigranten, Plitim sind Flüchtlinge, und keiner wusste was. Ja, und dann habe ich dann halt gedacht, okay, hörst du dir mal die Geschichten an und versuchst erstmal zu gucken, wie groß diese Gruppe ist. In der Tat sind Deutsche, sowohl Männer als auch Frauen, in dieser Gruppe total überrepräsentiert, weil es so viele institutionelle und Austauschverbindungen zwischen Deutschland und Israel gibt. Das heißt, die Migration dieser deutschen Nichtjüdinnen und Nichtjuden nach Israel, die absolut nicht geplant war als Teil davon, die kann man jetzt als Kollateralgewinn oder als Kollateralschaden bezeichnen, je nachdem, wie man das Ganze sieht. Ist übrigens für Israelis in Deutschland genauso, nur halt in umgekehrter Variante. Und die kommen denn hier an? Die meisten von ihnen sind hochqualifiziert, haben also mindestens einen Bachelorabschluss, können mehrere Sprachen, auf dem Papier Top-Leute. Aber da Israel darauf nicht ausgelegt ist, gibt es hier gar kein Integrationsprogramm, weil man möchte die Leute im Grunde nicht haben. Und das ist in jeglicher Hinsicht durchaus erkennbar. Also auf individueller Ebene werden denn diese Männer und Frauen von den Partnern und Familien absolut geliebt. Und die gehen dann bis zum höchsten Gerichtshof, um deren Belange durchzukämpfen. Aber auf gesamtgesellschaftlicher Ebene lehnen sowohl jüdische Israelis als auch palästinensische Staatsbürger Israels Interehen ab. Das ist also faszinierend, auch wenn man sich grundsätzlich auf nichts einigen kann, aber das funktioniert. Und da gibt es unter diesen Frauen, also ich werde es auf Frauen zuspitzen, eigentlich zwei Archetypen. Das sind denn diejenigen, die sich hier integrieren gegen alle Widerstände, die das wirklich hardcore durchziehen. Die können fließend Hebräisch, die haben dann Jobs, meistens allerdings Jobs, die unter ihrem Qualifikationsniveau liegen, nämlich aus dem Grund, sie sind keine Muttersprachler, sie haben die Verbindung nicht. Also auf Hebräisch gibt es dann auch so Kombina. Kombina ist, was Kölner Klüngel nennen würden, so Netzwerken auf persönlicher Ebene. Auf Arabisch heißt es Wasta. Also es ist nicht so, dass arabische Israelis das jetzt nicht kennen würden. Das fehlt diesen Frauen. Und dann haben wir natürlich noch ein Gender-Issue, der sowieso vorhanden ist. Aber diejenigen, die also sich irgendwie da reinpassen, das funktioniert. Manchmal besser, manchmal schlechter, aber die kommen hier eigentlich ganz gut zurecht. Und dann der andere Archetyp, das sind die, die sagen, ey Moment, ich habe all die Qualifikationen. Ich habe studiert, ich habe ABCD gemacht. Ich fange da hier nicht von unten an und ich mache nicht irgendeinen Sekretärinnenjob. Und das sind dann meistens die Frauen, die dann entweder mit oder ohne ihre Männer Israel wieder verlassen. Das heißt also, das sind eigentlich so die beiden Gruppen, die man hat und diejenigen, die natürlich dann auch sehr darauf beharren, Moment, also ich bin ja wer. Dazu muss man sagen, das ist auch was, was Menschen aus dem globalen Norden durchaus an sich haben, die sagen, also hör mal, ich weißer Nordamerikaner, es sind also meistens wirklich Weiße und ich weißer Europäer, also nee, also ich ordne mich doch hier nicht im Nahen Osten unter, was Israelis dann fundamental erstmal ganz anders sehen. Die sagen, nee, das ist unser Land. Wir haben vorher bei dir im Wohnzimmer gesessen, jetzt sind wir dran. Das heißt, da hat man also Machtverschiebungen, mit denen die gar nicht gerechnet haben. Und dann zusätzlich, weil sie aus der Mehrheitsgesellschaft kommen, auf einmal sind sie eine Minderheit. Und das ist dann auch ein Identitätsschock. Das heißt, alles, was eine Mehrheitsgesellschaft nie an Identitätsarbeit leisten musste, muss auf einmal geleistet werden. Und das kann man wiederum ganz klar daran sehen, dass zwei meiner Forschungsteilnehmer, die nämlich schwarz sind und sich auch selber so bezeichnen würden, also sie sind beide Black British, die haben diese Probleme nicht, weil die eben Diskriminierung in Großbritannien die ganze Zeit auch abbekommen haben. Und da kann man also über weiß sein, in Bezug auf Europäer muss man da nämlich auch sprechen.
Wir müssen über sehr viel sprechen, glaube ich, und darüber, was Migration und Minderheit alles bedeuten kann. Wir haben aber doch erstmal einen Weihnachtsklassiker hier. Der wurde geschrieben von einem, der als Kind in die USA kam. Seine Familie war auf der Flucht vor Pogromen in Weißrussland. Wir haben hier auch viel über Migration und Minderheit drin. Sein Vater war jüdischer Kantor. Er wurde zum Star-Komponisten und zum Freimaurer Irving Berlin. Hier ist sein großer Hit White Christmas in der Fassung von Sheryl Crow.
Dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the tree tops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir sind im Gespräch mit Anthropologin Dani Kranz und Benediktinermönch Nikodemus Schnabel, Beauftragter für Migranten und Asylsuchende hier, und zwar für die Katholischen unter ihnen. Pater Nikodemus Schnabel, funktioniert denn der Glaube als Bindeglied? Natürlich gibt es die katholische Weltkirche, aber wenn diese Menschen Sie sehen, wahrnehmen, Sie sind katholischer Priester, Mönch, können die sich wirklich öffnen und sagen, ja, das ist einer von uns und ein Seelsorger für uns, oder spüren Sie dann doch, da sind sprachliche, kulturelle, soziale Barrieren, die ganz schwer zu überwinden sind?
Ja gut, sowohl als auch. Also erstmal, ich stelle mich ja auch mal vor, dass ich sage, ich bin genauso wie Sie auch ein Migrant, ich bin Ausländer, auch ich habe nicht die Staatsbürgerschaft dieses Landes, werde sie auch nie bekommen. Das heißt, wir sind da auf der Augenhöhe, und was ich tatsächlich natürlich immer wieder betone, was uns verbindet, ist die eine Taufe. Es gibt keine philippinische, keine deutsche, keine französische Taufe. Es gibt nur wirklich die eine Taufe, die uns wirklich alle verbindet. Und natürlich bin ich mir auch bewusst, was ich immer sage, ich bin wirklich jemand, der sehr privilegiert ist, eben heterosexueller, weißer Cis-Mann aus Deutschland mit Doktortitel. Ich meine, was will man mehr? Und innerkirchlich noch Priester, Mönch, Patriarchavikar. Ja, ich meine, gut, also mehr Privilegien gibt es kaum. Und ich bin dankbar, dass ich diese Privilegien einsetzen darf für die, die wirklich überhaupt keine Privilegien haben, die wirklich marginalisiert, diskriminiert, unsichtbar gemacht werden. Und das ist für mich auch tatsächlich, was mich gerade sehr glücklich macht, weil ich sage, ich spüre die Möglichkeiten, die ich habe, dass ich sie wirklich so fruchtbar und gut einsetzen darf. Natürlich, klar, wenn ich jetzt mit meinen Leuten zusammen bin, die nehmen natürlich auch wahr, dass ich erstmal auch ein Deutscher bin. Und natürlich gibt es da auch eine Ehrfurcht, eine Grundehrfurcht, vielleicht auch eine gewisse Hürde. Darf ich den jetzt einfach ansprechen, weil er ist ja da ganz oben und nicht so da ganz unten. Und tatsächlich ist das jetzt auch für mich eine ganz, ganz wichtige Arbeit, ihnen auch zu zeigen, dass ich sie sehr ernst nehme, dass ich mir Zeit nehme. Ich bin gerade dabei, auch mein Vikariat neu zu strukturieren, dass ich an den ganz entscheidenden Positionen momentan Ordensschwestern setze aus ihren Ländern.
Ich wollte gerade fragen, sollte nicht ein philippinischer Priester da eher die Seelsorge übernehmen?
Ordensschwestern, exakt. Ich oute mich jetzt mal. Ich bin eher ein überzeugter Feminist tatsächlich, was das betrifft. Also ich bin großer Fan meiner Ordensfrauen, weil die nochmal ganz anders dran sind an den Geschichten. Weil ich muss auch sagen, also wenn wir reden ja vor allem von Arbeitsmigrantinnen. Also das heißt, wenn ich in der Basketballhalle mit 4000 Leuten Gottesdienst feiere, fühle ich mich an wie ein Frauenseelsorger, weil ich gucke jetzt sozusagen nur in weibliche Gesichter. Das heißt, der Anteil der Männer ist ja sehr, sehr gering. Und gerade weil das so ist, ist für mich ganz wichtig, dass an den zentralen Stellen, sei es, wenn es um finanzielle Verantwortung geht, personelle Verantwortung, überhaupt auch Planung, wirklich ich mich mit Ordensfrauen umgebe. Und tatsächlich meine Priester, die ich habe aus den verschiedenen Ländern, sind sehr wichtig für die Sakramentenfeier. Auch zum Beispiel, ich habe zwei Priester, die Malayalam sprechen, die auch Syro-Malabarisch, ein ostsyrischer Ritus, und Lateinisch zelebrieren. Die haben 17 Gemeinden, die nördlichste Kiryat Shmona, die südlichste Elat. Die zwei sind komplett beschäftigt, durchs Land zu fahren, um Gottesdienste zu feiern, Beichte zu hören, sakramental mit den Menschen zu sein. Das heißt, für die Strukturen, für die Kinderkrippen, die ich zum Beispiel habe, ich habe in Tel Aviv allein 9 Kinderkrippen, da ist eine Chefin zum Beispiel eine Ordensschwester aus Sri Lanka, die das auch wirklich super managt. Und ich versuche gerade auch, also wirklich ganz, ganz stark mein ganzes Vikariat an den Schlüsselpositionen Ordensfrauen zu haben, weil die mir auch nochmal ungefilterter Geschichten erzählen. Ja, das hilft mir sehr.
Frau Kranz, Sie haben vorhin schon erwähnt, dass das mit der Arbeitsmigration hier, sagen wir mal, ein bisschen problematisch geregelt ist, für manche Fälle jedenfalls. Sie haben auch dazu geforscht, dass es durchaus Parallelen gibt im Umgang mit Migration zwischen Deutschland und Israel. Können Sie das ein bisschen ausführen?
Ja, beides sind natürlich Länder, die erstmal auf Ethnizität beruhen. In Israel ist es explizit, in Deutschland versucht man es weniger explizit zu machen. Man sieht es auch im jetzigen Staatsangehörigkeitsgesetz, was allerdings viel besser ist als die wir vorher hatten. Und was man ihm immer sagen muss, ist, jemand, der migriert, egal ob in Deutschland oder in Israel, ist immer in einer schwächeren Position als jemand, der dort geboren, aufgewachsen ist, Muttersprachler, alle Verbindungen hat. Also ob ich jetzt hier Kombiner mache oder in Köln klüngere, ist eigentlich relativ egal. Und ich denke, was Nikodemus eben auch erwähnt hat, was sehr wichtig ist, ist eben, er ist als Ausländer hier, er ist als Deutscher hier, er wird die Staatsangehörigkeit niemals bekommen. Und das ist natürlich eine andere Positionierung, als ich die habe. Ich werde natürlich auch als Europäerin, als Weiß wahrgenommen. Es ist eindeutig, ich bin Ashkenazia, also von meiner Herkunft her europäische Jüdin. Ich habe einen israelischen Pass. Aber man muss sich dieser Sprecherposition einfach bewusst sein, denn die Filipinas, also meistens sind die Frauen, die würden mit mir auch nicht so offen reden wie mit ihm, weil ich dann nämlich auf einmal eine Mehrheitsgesellschaftsrepräsentantin bin. Und dann ist natürlich die Frage, was macht die mit den Daten? Was zeichnet die auf? Woran erinnert die sich? Und natürlich sind die vorsichtig. Wäre ich auch.
Entscheidung für Migration bringt also immer dieses mit sich, ich begebe mich in eine Gesellschaft, die ich weniger kenne, in der ich ganz entscheidende Startvorteile nicht habe. Trotzdem entscheiden sich Menschen dafür. Manchmal ist vielleicht die innere Immigration eine Möglichkeit. Darüber singt Daniel Kahn. Er stammt aus den USA und lebt in Deutschland. Inner Emigration.
Tell yourself, what does all this have to do with you? How does your experience ring true? You're aware yourself, you aren't suffering anyone's regime. You're free to follow every little dream. Be fair to yourself. You needn't be oppressed to feel alone. You don't have to be driven from your home to spare yourself from feeling like a part of the control with an internal diplomatic role. So make a kind of inner emigration. Kind of shift accomplished easily. We all have made our disassociations, whether on the job or in our family.
Daniel Kahn and the Painted Bird war das mit dem Song Inner Emigration im Deutschlandfunk Kultur. Darin kommt ein Sascha vor, der sich erstmal gegen das Auswandern nach Israel entscheidet. Zitat, nach 200 Jahren unter Slawen, die sie immer Hebräer genannt hatten, wusste er, unter Juden würden sie nur die Russen heißen. Glaube ich, eine ganz gute Zeile, die zeigt, dass man Ausgrenzung, Diskriminierung in ganz unterschiedlichen Kontexten erleben kann. Wir haben gerade während des Stücks darüber gesprochen, dass natürlich Migration auf ganz unterschiedlich privilegierten Ebenen stattfinden kann, dass man ein Expert sein kann und da sehr viel Privilegien mitbringen kann. Trotzdem, dieses Gefühl der Ausgrenzung, der Diskriminierung, das kann man ja erleben. Pater Nicodemus Schnabel, Sie haben auch antichristliche Angriffe selbst erlebt, so privilegiert Sie auch sein mögen.
Ja, also das ist richtig in der Tat. Also wenn ich erkennbar als Mönch herumlaufe, es ist ein Jerusalemer Phänomen. In Tel Aviv ist mir das noch nie passiert. In Jerusalem ist es leider Standard. Gibt es natürlich Verbalattacken, Spuckattacken. Der Klassiker vor mir, nach mir wird ausgespuckt. Es gibt dann immer den schönen Satz, go home to Italy, wo dann das auch zeigt, dass diese Menschen irgendwie einen katholischen Mönch automatisch mit italienischer Staatsbürgerschaft verbinden. Und wir haben natürlich auch, was viel heftiger ist, natürlich auch Brandanschläge erlebt. Also unsere beiden Klöster in Tabqa wie in Jerusalem haben schon mehrfach Brandanschläge erleiden müssen. Und zur traurigen Berühmtheit wurde wahrscheinlich der in Tabqa im Sommer 2015, wo unser gesamter Kirchenvorplatz, das Atrium der Kirche und des Klosters abgebrannt ist mit 1,6 Millionen Euro Schaden. Das war schon eine heftige Sache. Wobei natürlich dann auch die große Solidarität gibt. Also seitdem haben wir sehr, sehr viele jüdische Freunde, muslimische Freunde, drusische Freunde, die natürlich dann auch klar sich dagegen stellen, dass es hier im Land einen legitimen Christenhass gibt und einen Blasphemievorwurf. Also es gibt nie nur Schwarz-Weiß. Also klar, es gibt Christenhass. Und ich habe auch das Gefühl, das müsste auch noch stärker akzentuiert werden, weil in Deutschland erlebe ich zum Beispiel eine hohe Sensibilität, auch von staatlichen Stellen für Antisemitismus, was richtig und wichtig ist. Ich würde mir sowas ähnlich Sensibles vorstellen, dass auch Israel vielleicht nochmal stärker fragt, gibt es auch Hass, der sich auch entlädt gegen die religiösen oder auch vielleicht ethnischen Minderheiten hier im Land. Aber wie gesagt, es gibt auch die enorme Solidarität, da muss ich immer wieder auch sagen. Und deswegen sage ich vom inneren Gefühl, diese Menschen, die da unsere Klöster angesteckt haben, wollten Hass säen, Zerstörung. Was wir ernten, ist eine enorme Solidarität von wirklich sehr vielen Menschen der Mehrheitsgesellschaft, eben besonders vieler Jüdinnen und Juden im Land, Synagogen, die Geld gesammelt haben, gespendet haben zum Wiederaufbau von Tabqa. Und das muss man sich ja wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Also Juden in Israel sammeln Geld zum Wiederaufbau eines Klosters, was von deutschen Mönchen bewohnt wird.
Frau Kranz, Sie beraten den Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung. Da bestimmt zu dem Thema was zu sagen.
Ja, es gibt natürlich immer Unterstützung aus der Mehrheitsgesellschaft, also sowohl für Minderheitenbelange in Israel als auch in Deutschland. Aber was mich jetzt mal interessieren würde, ist, wie ist das denn in Deutschland mit einer Mönchskutte?
Genau, also in Deutschland kommt es an, wo man unterwegs ist. Also ich war ja in Berlin ein Jahr im Auswärtigen Amt als Berater. Dort bin ich tatsächlich ausschließlich in Berlin-Mitte im Habit herumgelaufen. Dort gibt es erstmal überraschend wenig Reaktionen, weil Leute erstmal gar nicht wissen, was das ist. Es gibt sehr häufig Reaktionen, ey, coole Klamotten, wo hast du die her? Oder wirklich die Frage, was bist du? Was ist das? Also nach dem Motto, warum läuft man so komisch rum? Aber auch viel Ignoranz, das ist halt so Berlin, ne? Leben, leben lassen. Es gab ganz viele Begegnungen positiv, besonders, sage ich mal, Polen, Kroaten, die dann kamen, hey, in München, Berlin, da ich das noch erleben darf. Und tatsächlich sehr, sehr spannend, dass andere religiöse Menschen, besonders, sage ich mal, Kopftuch tragende Muslime, aber auch jetzt Kippa tragende Juden, mich wirklich angestrahlt haben. Es war die Solidarität, hey, noch ein Religiöser in dieser Stadt, wo man auf einmal merkt, so ganz nette interreligiöse Begegnung. Das heißt also eher eine Mischung aus skurril, neugierig, komisch. Was ich anders kenne, zum Beispiel, wenn ich jetzt unterwegs bin, München, Wien, Damenhabit, da kenne ich tatsächlich auch natürlich auch wirklich verbale Anfeindung, die dann einfach, ich meine, der klassische ist jetzt, was ich, du Kinderficker, weil einfach, sag ich mal, diesen Missbrauchsfälle, die natürlich jetzt sehr stark die deutsche Kirche auch beschäftigen, auch zu Recht, da auf einmal natürlich klar, ich einfach in Sippenhaft genommen werde, wo dann einfach jeder Mönch, Kleriker automatisch gleich ein Kinderschänder ist. Das kenne ich natürlich auch.
Das ist so der ganz offener Angriff auf jemand, der deutlich identifizierbar ist. Wenn wir auf antisemitische Vorfälle schauen in der Bundesrepublik, dann gibt es das auch, ganz klar, dass Leute angegangen werden wegen Kippa, wegen Davidstern oder sonst was. Es gibt aber auch sowas wie strukturellen Antisemitismus, oder Frau Kranz?
Ja, also in Deutschland würde ich sogar sagen, ist der strukturelle Antisemitismus überwiegend. Und das ist eben der Antisemitismus, der subtil und unterschwellig weiter tradiert wird. Das heißt also, das, was man jetzt bei dem letzten Aufflammen des Konflikts zwischen Hamas und Israel auf deutschen Straßen sehen konnte, das war dann also sehr offensichtlich, was auf den Straßen vorging. Allerdings kann sich natürlich sowas auch nur entwickeln, wenn halt die strukturell Mächtigen lange genug weggeguckt haben, sich nicht gekümmert haben und eben auch nicht wahnsinnig viel machen möchten. Denn es ist ja durchaus so, dass in der deutschen Bevölkerung vor jeglicher Art von Migration, Antisemitismus durchaus immer existiert hat. Also sowohl der virulente der Nazis als auch der sekundäre, da haben wir ja Forschung drüber von Ende der 50er Jahre bis in die Gegenwart. Und von daher ist der strukturelle Antisemitismus eben der, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Aber dazu muss eben sehr viel politischer Wille und auch Mut da sein. Und dann natürlich auch die Reflexion der eigenen Identität. Denn ich denke auch, dass es so ist, dass jemand, der sich sicher in seiner eigenen Identität ist, der ist viel weniger darauf erpicht, jemanden anders als Bedrohung oder als unter sich stehend wahrnehmen zu müssen, weil er oder sie eben sicher in der eigenen Identität ist. Das heißt, diese Projektion, die wir über Antisemitismus haben, die müsste man im Grunde auf einer Art von gesamtgesellschaftlicher, emotionaler Arbeit angehen, eben darüber reflektieren, wer bin ich denn überhaupt? Und da kann man im Kleinen anfangen und da kann man auch im Großen anfangen, aber das ist im Grunde was, was wir auch ins Bildungssystem tragen müssen. Weil was wir ja überhaupt nicht machen, und zwar weder in Deutschland noch in Israel noch sonst irgendwo, wir bilden ja Schüler, Studenten überhaupt nicht emotional aus. Und gerade diese emotionale Komponente, die kommt eben bei besonderer Liebe für etwas. Also Philosemitismus ist dann ja die, die Juden halt ganz besonders lieben, aber auch Antisemitismus, die sie ganz besonders hassen, da kommt es eben permanent hoch.
Also ein Arbeiten an der Mehrheitsgesellschaft, Herr Schnabel?
Ja, ich wollte da massiv zustimmen, weil ich habe das Gefühl, so die, überhaupt die moralische Ressource, auch als etwas, was Menschen sagen motiviert, ist total irgendwie unterbeleuchtet in der Wahrnehmung. Also da würde ich total zustimmen, gerade auch als tief religiöser Mensch, also gerade auch mal als katholischer, sage ich mal, gerade unsere Liturgie, die auch sehr sinnesfreudig ist, nimmt einfach auch den Mensch wahr. Der Mensch ist irgendwie nicht nur ein Gehirn, was auf zwei Beinen herumläuft, sondern hat eben neben diesen rationalen Ressourcen auch emotionale Ressourcen. Und das hat mich sehr gefreut, weil ich finde, genau an das Thema müssen wir ran.
Das nächste Lied ist ein, soweit ich weiß, alter christlicher Hymnus. Also auch etwas, was, glaube ich, Emotionen, Traditionen verbindet. Hier ist es allerdings in einer Version der Punch Brothers. Da klingt das vielleicht ein bisschen anders.
Oh come Emmanuel and ransom captive Israel that mourns in lonely exile here until the Son of God. Rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur mit der Anthropologin Dani Kranz und dem Benediktinermönch Nikodemus Schnabel. Haben wir gerade schon über Diskriminierung gesprochen, über Antisemitismus. Frau Kranz, ist es denn sinnvoll, wenn sich mehrere, dann doch Gruppen in einer Gesellschaft, die Diskriminierung ausgesetzt sind, zusammenschließen? Bringt das etwas, sich gleichzeitig gegen Antisemitismus und, wie nennen wir es nun, antimuslimischen Rassismus zu stellen oder auch anderen Rassismus? Oder würden Sie sagen, das ist schon richtig, dass wir da die Dinge getrennt angehen, denn das ist jeweils auch ein ganz anderes Bild, was sich da bietet?
Man kann natürlich auf einer ganz hohen strukturellen Ebene sagen, man kann es zusammenfassen. Allerdings muss man dann in die Details, in den Kontext gehen und ab dem Moment macht es einfach keinen Sinn mehr. Also man kann sich zusammensetzen und sagen, okay, wir sind gegen jegliche Form von Rassismus, aber man muss anerkennen, dass jetzt Islamophobie und Antisemitismus haben verschiedene Funktionen in der deutschen Mehrheitsgesellschaft. Und die muss man dann eben entsprechend angehen. Genauso muss man eben auch über die Geschichte von Juden und Muslimen in Europa entsprechend was wissen und eben auch über die religiösen Verquickungen. Denn die christliche Mehrheitsgesellschaft und historisch gesehen hat das Christentum eine andere Beziehung zum Judentum als zum Islam. Das Judentum ist zum Beispiel, also das ist jetzt wirklich das einfachste Beispiel, das Judentum ist keine konvertierende Religion. Der Islam aber schon, das Christentum auch. Das heißt, da habe ich einen Wettbewerb. Wir müssten eigentlich sagen, wir machen europäische Geschichte, wir machen transregionale Geschichte, wir machen Geschichte der Religion oder der Ethnizitäten oder der Migration. Wir müssten es im Grunde ganz anders aufziehen.
Herr Nikodemus Schnabel, aus kirchengeschichtlicher Sicht bestimmt auch nicht schlecht, weiter zurückzugehen, oder?
Nein, absolut. Also ich kann ja nur zustimmen. Wenn ich nochmal zurückgehen darf zum Thema Antisemitismus. Der Antisemitismus kann so blühen, weil wir wirklich dieses religiöse Nichtwissen haben. Also das heißt, eigentlich gehört es doch ganz wesentlich dazu, 84% der Menschheit bekennen sich zu einer Religion. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Menschen, Staaten, Gesellschaften agieren aus religiösen Gründen übrigens der Regel sehr, sehr positiv. Nicht immer, wir sehen immer das Toxische, immer das Negative, sondern erstmal verstehen wirklich, was Religion, was Glaube ist. Und gerade die Religionen, die auch mit Europa stark verbunden sind, ich würde sagen, als Minimum wirklich ein profundes Wissen über Christentum, Judentum und den Islam. Und natürlich auch gerne die anderen Religionen, die auch sehr wichtig sind. Und dann auch ein moralischer Anspruch. Also wirklich auch zu sagen, und da stehen ja Religionen wirklich als helfende Ideengeber auch wirklich zur Verfügung. Und ich finde, manche Diskussionen, die ich auch wahrnehme in Deutschland, wird mir wirklich schlecht. Also für mich war so ein Tiefpunkt die Beschneidungsdebatte, wo man das Gefühl hat, quasi Juden an sich hassen irgendwie Kinder und tun das irgendwie ein archaisches Ritual, vor dem man die Juden selbst schützen muss.
Und die Muslime aber auch nicht.
Ja, gut, ne? Ja. Sicher, also es gibt ja oft dann auch die Haftungsgemeinschaft. Manche meiner muslimischen Freunde haben gesagt, ja zum Glück beschneiden auch die Juden. Wenn es nur wir wären, wäre es nochmal anders ausgegangen.
Ja, aber das ist halt die böse Realität, weil der Anti-Islamismus, der ist ja nochmal anders ausgeprägt. Man darf es nicht verwechseln, man muss es aber im Verbund denken.
Genau, ich will dazu auch noch gleich wirklich zustimmend sagen. Ich liebe Gespräche mit Atheistinnen und Atheisten, weil wir damit schon der eine Basis auch, dass die Frage relevant ist, sich damit auch beschäftigen. Und ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn jemand auch die Gottesfrage anders beantwortet als ich. Nur was nicht geht, man kann sich nicht hinstellen und sagen, man hat eine Allgemeinbildung und ist dermaßen blank beim Bereich Religion und Glaube. Nochmal, man darf selbst strammer Atheist sein, nur das Nichtwissen darüber. Das finde ich inakzeptabel. Ich finde es einfach ein Thema, was gehört zur intellektuellen Auseinandersetzung.
Also ein Plädoyer zur Auseinandersetzung mit Religion. Wir haben hier jetzt einen religiösen Song von Avishai Cohen, ein Song über die Hoffnung. Er singt an Gott gerichtet. Nur zu wissen, dass du da bist, ist genug.
There comes a time where we should be together, united in our fight to make things better. Our world is here, but will not be forever. Depending on our will to change the matter. Do-do-do-do. Do-do-do. This is a song of hope. Do-do-do-do. Song of hope.
Wir haben hier im Deutschlandfunk Kultur über ganz unterschiedliche Minderheiten gesprochen. Ich sage jetzt vielleicht mal vorsichtiger, über ganz unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Partikularidentitäten. Über Juden und Jüdinnen in Deutschland, über Katholiken in Israel und Palästina, über sri-lankesische Pflegekräfte oder Frauen, die aus dem Norden hierher migriert sind und dann vielleicht doch wieder aufgebrochen sind. Allen gemein ist ja, dass sie ganz unabhängig davon, wie sie sich selbst definieren, ihnen zu verstehen gegeben wird, dass sie nicht so richtig dazugehören zu dieser Gesellschaft, die sie umgibt, dass sie eben nicht Teil einer Mehrheitsgesellschaft ist. Also selbst wenn wir sagen wollen, wir wollen wegkommen von diesem Minderheitendenken, dann haben wir doch oft eine Mehrheit, die den anderen zuschreibt, ihr seid aber Minderheit, ihr gehört hier nicht dazu. Frau Kranz, wie können wir dieses Denken und diese Mechanismen überwinden? Ist die Lösung zu sagen, wir haben alle unsere Partikularidentitäten und gut ist, jetzt hören wir mal auf, hier irgendwelche Gruppen zu bilden? Oder Wie muss das funktionieren?
Ich würde wieder sagen, wir sollten da ein bisschen geschichtlich drüber reflektieren, und zwar darüber, dass das, was wir als Mehr- oder Minderheiten wahrnehmen, die nachgeborenen Nationalstaaten als ihre Basis haben. Wir müssten Mehrheit, Minderheit, da müssten wir wirklich auch mal wieder drüber reflektieren, was soll das denn überhaupt sein und wo kommt das überhaupt her? Und wie weit kann ich da gehen? Wie setze ich die Mehrheit zusammen? Wie setze ich die Minderheit zusammen? Weil in Deutschland habe ich eine christliche, postchristliche Mehrheit. In Israel habe ich eine jüdische Mehrheit, die mehr oder minder praktizierend ist. Aber gleichzeitig, wenn man sich dann anguckt, wie das Ganze runtergebrochen wird, kann ich auch da wieder sehr viel Partikularidentitäten erklären. Die Frage ist halt, wie kann ich das so angehen, dass ich mit meinen Mitmenschen eine Schnittmenge habe, sodass wir kommunizieren können und dass wir koexistieren können. Und mit Koexistenz meine ich jetzt, dass wir friedlich zusammenleben. Nicht, dass wir uns untereinander wahnsinnig lieben müssen, aber dass wir den anderen in seiner Andersartigkeit anerkennen können, ohne ihn oder sie als eine Bedrohung wahrzunehmen.
Oder auch nur abzuwerten. Es muss ja nicht unbedingt eine Bedrohung sein, aber abwerten ist ja ein
also
ganz typischer Reflex.
Abwerten auf jeden Fall oder eben auch Unterstellungen zu machen. Also eine der Kernunterstellungen im Antisemitismus ist ja eben auch so die Weltverschwörung, das Kapital, also alles, was man da so an Schätzen finden kann. Und dann eben auch die reichen Juden, die halt die Welt regieren. Also ich weiß nicht, wo die alle sind. Ich habe leider nie einen von ihnen geheiratet, sonst würde ich jetzt wahrscheinlich besser dastehen. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass Muslime, die wir ja eben auch erwähnt hatten, die wiederum werden herabgewürdigt. Also denen traut man keine Weltverschwörung zu. Das sind eher so kopftuchtragende, halb analphabetisierte, patriarchisch versklavte Frauen, wenn ich es jetzt überspitzt sage. Und Männer, die mit dem Hemd rumlaufen, was bis zum Bauchnabel offen ist. Ich kann natürlich all diese Stereotype finden. Aber die Frage ist halt, will ich mich jetzt echt an den Stereotypen abarbeiten? Ist das das, was ich will? Oder will ich mich jetzt mal damit auseinandersetzen, welche Diversität existiert und vor allen Dingen, dass Diversität auch befruchtend sein kann? Man könnte sagen, was uns am weitesten gebracht hat als Menschen, ist ja mitunter durch Migration und Berührung entstanden. Also ich würde dazu nur sagen, das arabische Zahlensystem, was in Europa ist, ist ja da eigentlich ein ganz banales Beispiel. Die meisten Leute wissen aber gar nicht, dass wir arabische Zahlen benutzen.
Pater Nicodemus Schnabel, wir können natürlich die Unterschiede auch alle darunter subsumieren. Wir sind alle Gottes Kinder und damit ist jeder in seiner Vielfalt und Partikularidentität angenommen und wir brauchen uns eben nicht mehr gegenseitig abzuwerten oder als Bedrohung zu empfinden. Das funktioniert aber auch in der Kirche nicht. Da gibt es durchaus auch Rassismus, da gibt es durchaus auch Wahrnehmen von Fremdheit und Abwerten und Diskriminierung von anderen, oder?
Genau, exakt. Sie haben eigentlich die Antwort gegeben und das ist eigentlich das, was wir glauben. Aber wie gesagt, es gibt die Theorie und die Praxis und tatsächlich ist es eine Riesenbaustelle. Und das Schöne finde ich, wir trainieren das, sag mal, in unserem Vikariat ja schon im Kleinen. Also wenn ich zum Beispiel an meine Gemeinde in Rehovot denke, das ist keine philippinische Gemeinde, das ist keine indische Gemeinde, das ist keine afrikanische Gemeinde, das ist keine kolumbianische Gemeinde, es sind aber all die sind da. Wenn der Gottesdienst ist. Wir sind eine internationale Gemeinde, die halt auf Englisch, so einem kleinsten gemeinsamen Nenner, sich da halt eben versammeln. Und da geht es genau darum, eigentlich ernst zu nehmen und wirklich vielleicht auch prophetisch in diesen Migrantengemeinden, die halt wirklich sozusagen sich den Ethnozentrismus auch nicht leisten können, weil wir einfach so bunt sind, eigentlich ernst nehmen, was bedeutet das auch die Taufe. Und ich finde die Taufe ein sehr spannendes theologisches Konzept. Weil Taufe bedeutet ja eigentlich, man wird herausgerissen aus diesen familiären, sag ich mal, menschengemachten auch Zusammenhängen und eben diese Gotteskindschaft ist nichts Menschliches, Biologisches, Innerweltliches, sondern etwas, was das überschreitet. Und natürlich gilt es auch für die gesamte Menschheitsfamilie. Und ich glaube, etwas, was ganz wichtig ist und auch gerade Papst Franziskus hat das Gefühl, dass er wirklich sein großes Thema, was er immer wieder betont ist, all das, über was wir jetzt eigentlich geredet haben die ganze Zeit, ist menschengemacht. Eins bin ich mir sicher, ich meine, ich weiß nicht so viel über Gott, ich bin ein großer Suchender, aber ich bin mir sehr sicher, dass wenn ich hier mein irdisches Leben beende und vor Gott hintrete, er mich nicht nach meiner Staatsbürgerschaft fragen wird, wird mich nicht fragen nach Wiesen, wird mich nicht fragen nach Arbeitserlaubnis, wird mich überhaupt nicht fragen nach Zeugnissen, all dem. Das ist alles Menschenwerk. Und ich glaube auch noch keinen Gott, der sich irgendwie genau dafür interessiert. Wir Menschen haben diese Kategorien geschaffen, wir Menschen haben dieses Schubladendenken geschaffen, wir Menschen machen anderen Menschen das Leben zur Hölle, wir Menschen diskriminieren andere Menschen, wir Menschen marginalisieren andere. Ich finde, finde, manchmal wird auch Gott zu schnell in den Mund genommen. Gott ist nicht bitte in Haftung zu nehmen, wenn wir Menschen den von Gott geschenkten Verstand, unser Gewissen, unsere Vernunft dermaßen pervertieren, dass wir ein Gesellschaftssystem geschaffen haben, dem es Menschen erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter, sechster Klasse gibt und so weiter. Sondern vor Gott, und da bin ich mir sehr, sehr sicher, gibt es wirklich nur jeden einzelnen Menschen und jede einzelne geliebte Tochter, geliebter Sohn vom himmlischen Vater, um es jetzt mal in diesen biblischen Worten zu kleiden. Und das ist auch mein tiefer Glaube. Und das ist tatsächlich, wenn man sagen will, was meine Grundbotschaft ist in meiner Funktion als Patriarchalvikar, wenn ich zu meinen Menschen gehe, ist genau ihnen das zu vermitteln. Und das ist auch eine Trostbotschaft, weil ich sage, nur das, was ihr jetzt leidet und eure Erfahrung von Diskriminierung, Marginalisierung, die ist menschengemacht, nicht Gott gemacht. Gott hat euch etwas anderes vor. Und das finde ich eine starke Botschaft.
Da fällt mir ehrlich gesagt direkt Yom Kippur ein, denn ich muss ja, damit mir Gott vergeben kann, in jüdischer Tradition muss ich ja erst denjenigen, dem ich Schaden zugefügt habe, um Verzeihung bitten. Das sollte man im Alltag schon im Kopf haben. Als gläubiger Mensch, das ist halt, also ich muss den anderen erstmal fragen, bevor mir Gott vergeben kann. Aber selbst wenn ich ein ungläubiger Mensch bin, sollte ich mir schon darüber bewusst sein, dass was ich mache, hat halt Auswirkungen auf andere Menschen und fügt ihnen mitunter Schaden zu. Also ich denke, das Kernkonzept, was man aus meiner Sicht viel häufiger anwenden könnte, ist Empathie. Empathie bedeutet ja, ich versuche in den Schuhen der anderen Person zu gehen. Das ist ja nicht Mitgefühl. Das wird ja auf Deutsch immer wieder falsch als Mitgefühl übersetzt, aber das ist es ja überhaupt nicht. Das heißt halt nur, ich versuche mich in jemand anders reinzuversetzen. Und ich denke, wenn wir das praktizieren würden in einer abgewandelter, aber doch noch angelehnter Form an die drei monotheistischen Religionen, dann wären wir auf jeden Fall einen großen Schritt weiter.
Wow, das waren zwei schöne Schlussworte für zwei Stunden. Ein wilder Ritt, würde ich sagen, aber doch sehr interessant über Leben, Glauben, Feiern in der Minderheit, die stelle ich jetzt schon mal in Anführungszeichen, aber dass es so was wie Zuschreibungen gibt in eine Minderheit hinein, ich glaube, darüber sind wir uns auch hier nochmal klar geworden. Ganz herzlichen Dank an meine beiden Gäste, an die Anthropologin Dani Kranz vom DAD, entsandte Gastprofessorin an der Ben-Gurion-Universität in Beersheba, und an Pater Nicodemus Schnabel, Benediktinermönch und Beauftragter, offiziell heißt das Patriarchalvikar, für die katholischen Arbeitsmigranten und Asylsuchenden. Eine jeweils passende Veröffentlichung möchte ich noch nennen. Dani Kranz hat ein Kapitel geschrieben in einem Sammelband, das heißt Friendly Strangers in Their Own Land No More. Und darin geht es um Juden und Jüdinnen in der dritten Generation in Deutschland, ein Thema, was wir vorher angesprochen haben. Und Pater Nicodemus Schnabel hat ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Zuhause im Niemandsland, mein Leben im Kloster zwischen Israel und Palästina. Diese Hinweise auf die Veröffentlichung finden Sie auch auf unserer Homepage www.deutschlandfunkkultur.de. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich jetzt einen schönen Abend, ob er Ihnen nun heilig ist oder nicht. Und wenn Sie dieser Tage tatsächlich Weihnachten feiern, dann sage ich es mit unserem letzten Song, einem Klassiker, hier gesungen von Aimée Mann. Have yourself a merry little Christmas.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Now on, our troubles will be out of sight.